NDR 1. Wir in Niedersachsen.
Der Überblick aus dem Studio Lüneburg mit Tabea Panda. Guten Tag. Viele der Unternehmer bei uns in der Region blicken mit großer Sorge in die Zukunft. Das verdeutlichte schon im Oktober der Konjunkturbericht der IHK Lüneburg-Wolfsburg. 41% der Unternehmen beabsichtigen, weniger zu investieren und nur 22% planen, ihre Investitionen zu erhöhen. Jetzt, knapp 6 Wochen später, ist das krisenhafte Klima bei 2 Unternehmen aus der Metallbranche im Lüneburger Raum zur ganz realen Krise geworden. Katrin Pagendam, um welche Unternehmen geht's?
Zum einen ist das die Focast Lüneburg GmbH, ein Eisenwerk, das Gussprodukte für den Maschinen- und Werkzeugbau produziert, und zum anderen die Witte Baaskamp GmbH aus Blekede, die in erster Linie Teile für die Automobilindustrie zuliefert. Beide Unternehmen haben am Ende der vergangenen Woche am Amtsgericht Lüneburg einen Insolvenzantrag gestellt. Zusammen sind gut 300 Angestellte bei den Unternehmen beschäftigt, bestätigt der Insolvenzverwalter von Witte Baaskamp, Hendrik Könemann. Der Grund für den Insolvenzantrag seien vor allem ausbleibende Aufträge aus der Automobilbranche. Auch bei Focast Lüneburg sei die Marktlage schon seit einigen Jahren schwierig, heißt es von dem dortigen Insolvenzverwalter Malte Köster.
Erst die IHK-Umfrage, jetzt melden gleich 2 Firmen aus dem Lüneburger Raum Insolvenz an. Gibt's da einen negativen Trend?
Leider ja, sagt Anwalt Hendrik Könemann, der wie gesagt die Insolvenz bei der Witte Baaskamp GmbH verwaltet. Jede Woche kämen 1 bis 2 Unternehmer auf ihn zu. Dabei gehe es zwar nicht immer gleich um Insolvenzen, aber den Unternehmern fehle einfach die Perspektive und das Vertrauen. Das habe dann wiederum zur Folge, dass vor allem größere Unternehmen weniger investierten, einfach weil sie vorsichtiger geworden seien. Und das bekämen dann die kleineren Unternehmen zu spüren. Die Aufträge bleiben aus. Das bestätigt auch Lennart Aldag von der IG Metallzelle Lüneburg. Die beiden Fälle aus Lüneburg seien ein deutliches Warnsignal dafür, dass die Wirtschaft derzeit nicht gut aufgestellt ist. Aldag appelliert daher an die großen Unternehmen, die erwirtschafteten Gewinne aus den vergangenen Jahren zu reinvestieren, um die Marktlage zu stabilisieren. Außerdem müsse die Politik den energieintensiven Betrieben in Sachen Energiekosten unter die Arme greifen.
Das Erkundungsbergwerk im Salzstock in Gorleben im Landkreis Lüchow-Dannenberg wird verfüllt. Darüber haben wir ausführlich berichtet. Auch darüber, wie erleichtert Atomkraftgegner und viele Anwohner sind. Aber was hat das Ende des Erkundungsbergwerkes eigentlich für wirtschaftliche Folgen für den dünn besiedelten und strukturschwachen Landkreis? Anna Fietz hat sich vor Ort umgehört.
Thorsten Rabe hat gerade keine leichte Zeit. Er ist der Leiter des Erkundungsbergwerks Gorleben. Seit 40 Jahren arbeitet er hier. Jetzt muss er den Standort abwickeln.
Für den Landkreis, der ja nun etwas schwächer aufgestellt ist, ist es sehr traurig, so hochwertige und gut bezahlte Arbeitsplätze zu verlieren, die man auch nicht mal eben wieder irgendwo mit anderen Industrien auffüllen kann in diesem Landkreis. Und ich bin erstmal für mich dankbar, dass ich mein ganzes Leben hier arbeiten durfte, und aber auch natürlich meine Kollegen sind natürlich auch sehr traurig, dass man hier jetzt letztendlich das Bergwerk schließt.
Die Samtgemeinde Gartow, zu der Gorleben gehört, hat viele Jahre von dem Erkundungsbergwerk und dem Zwischenlager profitiert. Ausgleich in Millionenhöhe floss in die Gemeindekasse. Mittlerweile könne der Haushalt nicht mehr ausgeglichen werden, so der Bürgermeister der Samtgemeinde, Christian Janicke. Er sieht der Zukunft dementsprechend mit Sorge entgegen.
Wir haben gemischte Gefühle, weil natürlich viel Kaufkraft und so verloren gegangen ist. Und wir sind eine strukturschwache Region und brauchen einfach jeden Arbeitsplatz.
Weniger Kaufkraft, weniger Einkommenssteuer. Das sind die direkten Folgen durch das Aus des Erkundungsbergwerks. Noch viel mehr Geld bekommt die Gemeinde aber für das Zwischenlager. Die jährlichen Mittel von Bund und Land liegen im mittleren 6-stelligen Bereich. In 10 Jahren laufen die Verträge aus. Höchstwahrscheinlich wird das Zwischenlager erstmal bleiben. Aber zu welchen Konditionen? Die Gemeinde will vorbereitet sein, um in Zukunft andere Einnahmequellen zu haben, so der Bürgermeister.
Wir wollen hier gerne einen Energiepark bauen, ein Gewerbegebiet draus machen, um hier erneuerbare Energien zu gewinnen und damit unseren Einwohnern auch etwas zurückgeben.
Und vor allem neue Arbeitsplätze schaffen, denn die braucht die Region.
Ein Bericht von Anna Fietz. Nach dem Sturz des Assad-Regimes steht Syrien vor einer ungewissen Zukunft. Das bewegt vor allem Syrerinnen und Syrer, die ihr Land verlassen haben und in Deutschland leben. Was denken Sie über die aktuelle politische Lage? Was sind Ihre Pläne für die Zukunft? Wir haben uns in der Region umgehört.
Der Weg vom arabischen Frühling 2011 bis zum Sturz von Bashar al-Assad war weit. Saad al-Jamoh flüchtete 2015. Inzwischen hat er in Stelle im Landkreis Harburg eine Schneiderei.
Unser Präsident war sehr, sehr schlimm und unglaublich. Was kommt, bestimmt 100% wird er besser.
Als Kurde hatte er viele Sorgen, auch um die Familie zu Hause im Nordosten des Landes. Im Moment ist er optimistisch.
Das sind alles syrische Leute. Müssen wir keine Angst haben von diesen islamistischen Kämpfer gegen Assad. Das sind, wollen alle Freiheit haben.
Auch Mustafa Ramo aus Neu-Wulmsdorf flüchtete 2015 nach Deutschland. Was denkt er? Wie wird es weitergehen?
Heute habe ich ein Interview mit Sigmar Gabriel gelesen und er hat Ängste, dass Syrien wie Afghanistan wird und das ist auch mein Ängste.
Die Lage sei ruhig, berichten ihm Freunde am Telefon. Nach vielen Jahren in Deutschland hat er den deutschen Pass. Und nun zurückgehen?
Das ist eine schwierige Frage. Syrien ist mein Heimatland, aber ich denke, habe ich schon Deutschland als zweites Heimatland ausgewählt.
Und Saad al-Jamo?
Wir richtig kriegen, das ist Demokratie, wir überlegen das. Aber wenn wir sehen, dass keine Demokratie dort, lieber wir herbleiben.
Ein Bericht von Regina Hamburg. Stellen Sie sich das mal vor. Es ist 8 Uhr abends und plötzlich klingelt es an der Haustür und dort steht der Postbote. Der klingelt eigentlich sonst nur, wenn ein Paket zugestellt wird. Aber in diesem Fall in Wiepenkarten bei Stade waren es Briefe, die nicht in den Briefkasten gepasst haben. Denn es waren 42 Stück auf einmal. Wie es dazu kommen konnte, Dominik Semrau mit den Einzelheiten.
Schon seit längerer Zeit kommt der Briefträger zu Peter Vollmers im Landkreis Stade eher unregelmäßig. So 1 bis 2 Mal die Woche. Überrascht war der Landwirt dann aber doch, als am vergangenen Mittwoch der Postbote nach dem Abendessen um 7:45 vor seiner Haustür stand.
Auf bestimmte Sachen hatten wir gewartet, weil wir wussten, dass wir Post kriegen sollen. Es war ihm auch ein Päckchen angekündigt über DHL. Deswegen war uns klar, dass es irgendwann mal kommen muss. Aber mit der Menge hatten wir natürlich irgendwie nicht gerechnet.
Unter den zahlreichen Briefen und Päckchen war auch eine Rechnung. Der Rechnungszeitraum von 10 Tagen bereits überschritten.
Ich habe dann dort angerufen und gesagt, dass ich die jetzt erst bekomme. Habe und dass ich die jetzt erst überweisen kann. Das war dann okay für die betroffenen Leute, aber man musste schon erstmal sicherheitshalber hinterher telefonieren, dass man nicht heutzutage dann gleich irgendwie eine Mahnung oder sowas kriegt.
Von der DHL heißt es, schuld sei ein Zusteller, der in den Bezirk eingesprungen war, weil der angestammte Postbote im Urlaub gewesen sei. Das kann Peter Vollmers nicht nachvollziehen. Die Post käme ja schon länger unregelmäßig, Urlaub könne ja nicht immer der Grund sein. Nachdem sich Peter Vollmers beim Stader Tageblatt gemeldet hatte, entschuldigte sich DHL bei ihm, so etwas werde nicht noch einmal passieren. Peter Vollmers bleibt gespannt.
Zum Schluss gucken wir noch auf das Wetter für heute. Es bleibt stark bewölkt, teilweise ist auch ein bisschen Regen möglich, dabei bis zu 4 Grad in Fassberg. In der Nacht bleiben die vielen Wolken und bringen auch ein bisschen leichten Regen mit, dabei so 2 Grad, zum Beispiel in Lüneburg erreichen wir die. Morgen starten wir dann mit Nebel, später können sich die Wolken auflockern und es bleibt größtenteils trocken, dabei maximal 4 Grad, zum Beispiel in Drochtersen.